Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen beim Fintech-Podcast Nummer 166 von Payment & Banking. Wir sind heute in einer etwas größeren Runde. Mit dabei ist die liebe Nicole, der Jochen und der Kilian. Sag doch mal kurz Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Ist bei euch auch so warm, wie es hier im Siegerland ist? Rhetorische Frage.
natürlich nicht.
Natürlich nicht. Kilian ist wieder in Grönland.
In Grönland in einer Station.
Ja. Genau. Wir wollen heute so ein klitzekleines bisschen, bevor wir gleich den Sponsoring-Part übergeben an Jochen, thematisch so ein kleines Wrap-up geben, was ist in den letzten Tagen und Wochen bei Permanent Banking passiert, wie ist der aktuelle Status bei der Banking Exchange, der bevorstehenden Veranstaltung im September. Der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht auch schon unseren Relaunch mitbekommen, auch dazu werden wir zwei, drei Sätze sagen, um uns dann einer ja, sehr payment-lastigen Diskussion zu widmen, nämlich PayPal, eBay und Apple Pay. Da werden wir drüber sprechen. Doch bevor wir damit einsteigen, Jochen, magst du unseren Sponsoren danken?
Ja, unsere Sponsoren ist in diesem Monat noch nur InnoPay. Vielen, vielen Dank. Wir werden einen neuen Sponsor zum 1.8. haben, den wir natürlich erst zum 1.8. kommunizieren. Vor allem, weil wir da auch etwas Unsicherheit haben, wie der heißt. Das ist nur alles.
Eigentlich haben wir drei Sponsoren, der am Schluss da nur einer ist.
Genau. Aber insofern vielen, vielen Dank an InnoPay. Die hatten wir letzte Woche im Podcast. Wer den noch nicht angehört hat, den bitte nochmal anhören. Da geht es um das Thema PSD2 und Open Banking. Da haben die ein interessantes White Paper mit der Deutschen Bank geschrieben. Da haben wir auch ein bisschen mehr erfahren, was die Deutsche Bank rund um Open Banking und Payment sich so vorstellt. Und wir werden vermutlich nochmal von InnoPay ein bisschen mehr hören, nochmal einen weiteren Podcast und vielleicht einen Artikel, aber das auch das tun wir erst kommunizieren, wenn es tatsächlich der Fall ist.
Gut, fangen wir mit der Backs an, oder, Mike?
Genau.
Oder Nicole vielmehr.
Also genau. Vielleicht kurzes Wrap-up zum Thema Banking Exchange, der Konferenz, die ja im September in Frankfurt am Start geht. Nicole, wie ist da der Status?
Ja, erstmal schönen guten Tag von meiner Seite. Für mich heute Podcast-Premiere sozusagen. Ich bin ja sozusagen maßgeblich für die Planung der BECs mitverantwortlich. Jochen und André hatten es schon mal in einem der vorangegangenen Podcasts so ein bisschen zusammengefasst und darauf aufmerksam gemacht. Wir gehen in die zweite Runde der Banking Exchange wieder in Frankfurt. Diesmal ein bisschen früher, 27. 28. September. Und wir haben uns auch ein bisschen vergrößert. Vergrößert heißt, wir haben eine größere Location gesucht, aufgrund der doch hohen Frequenz der Teilnehmerzahl. Und werden auch ein bisschen stretchen auf 1,5 Tage dieses Jahr. Wir gehen dieses Jahr ins Druckwasserwerk nach Frankfurt. Ganz schöne Location. Ich glaube, das wird für alle Teilnehmer sehr schön und muckelig da. Genau, wie ist da der aktuelle Stand? Warum wir die BECs gemacht haben, ist, glaube ich, außer Frage. Jeder von uns, oder vielmehr ihr, also ich ja weniger, sind ja auch Regelkonferenzteilnehmer. Wir wissen, dass die Konferenzen alle sehr ähnlich aufgebaut sind und vor allem auch das Anmeldeprozedere da sehr ähnlich ist. Also prinzipiell kann sich für solche Konferenzen jeder anmelden. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben eine Invite-Only-Veranstaltung aus dem einfachen Grund heraus, dass wir sozusagen einen Nachhaltigkeitsgedanken schaffen wollen, gerade was unsere Themen angeht. Und das geht natürlich ganz besonders gut, wenn wir uns auf Teilnehmer konzentrieren, die sozusagen Entscheider der Branche sind und halt auch ganz gezielt diejenigen ansprechen, die diese Themen dann auch ganz konzentriert mitnehmen können und da auch in einen ganz tollen Austausch treten können. Aufgrund der Erfahrung des letzten Males und dem grandiosen Feedback, was wir diesbezüglich bekommen haben, hat uns das sehr bestätigt, dass dieses Konzept super gut funktioniert. Alle waren super happy, haben wahnsinnig viel mitgenommen. Genau, das zum Gedanken der Bags.
Wenn du jetzt mal ganz kurz vielleicht da einhaken darf, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was so die Bags fernab der Teilnehmer von anderen Veranstaltungen unterscheidet, was würde dir da einfallen?
Das ist vor allem, glaube ich, ganz gezielt der Netzwerkgedanke. Wir heben uns, glaube ich, von anderen Konferenzen sehr extrem ab, indem wir halt keine statischen PowerPoint-Präsentationen machen. Wir haben uns sozusagen auf Panels fokussiert, wo natürlich von Anfang an ganz reger Austausch mit den Teilnehmern stattfindet und jeder halt von Anfang an sehr gezielt in den Dialog treten kann.
Das heißt, viele Panel-Diskussionen, weniger Keynotes.
Genau.
Gibt es was zu essen?
Ganz viel und ganz leckeres Essen sogar. Also
dann komme ich auch.
Du bist doch sowieso wieder ein Tag. Du bist doch ohnehin nur einen Tag da, oder?
Nein. Ich bin ja schon am Vorabend bin ich schon da. Aber leider schaffe ich den Freitag nicht, weil um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist ja immer so eine Herausforderung, wann macht man so eine Konferenz? Und ich glaube, wir haben uns intern schwer getan, einen Termin zu finden, der für alle optimal ist. Und am Ende ist zu dem Zeitpunkt leider in Bayern auch das Oktoberfest, sodass ich am Freitag leider Bier trinken muss. Aber ich freue mich. Muss. Ja.
Kannst aber, du dann bei uns aber direkt auch.
Ja, aber anderes.
Genau. Ja. Genau, wir haben viele Speaker wieder geladen, Prominenz aus der Branche.
Ja, also genau, viele bekannte Gesichter wird es schon geben, also sowieso die letztes Mal als Teilnehmer vielleicht schon da waren. Viele der Speaker haben auch letztes Jahr schon was beigetragen und genau, also wir haben da wieder sehr tolle, wichtige, interessante Köpfe geladen, die zu ganz vielen interessanten Themen auch was zu sagen haben. Also es kommt zum Beispiel der Frank Keller von PayPal ist da. Unser fast schon Bruder im Geiste Arnulf, der ja jetzt seine neue Position bei der DKB angetreten hat, wird da sein. Michael Koch von der Deutschen Bank, die Cornelia wird wieder ganz Insights zum aktuellen Status der PSD2 geben. Der Erik Potzowait wird da sein, die ganz wunderbare Sibylle Strack, der Michael Strauß von der KfW. Die Solaris Bank wird wieder vertreten sein, diesmal mit dem Marco Ventin. Und einen ganz tollen und, worauf ich mich sehr freue, ganz wunderbaren Gast, das wird die Brigitte Zypris sein. Das ist unsere ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Und die wird eine wunderbare Keynote halten zu Fintech und Außenpolitik oder Außenwirtschaft vielmehr. Genau, eine wunderbare gewandte Rednerin. Also da bin ich sehr gespannt, was man da alles an Infos bekommt von ihr.
Also rundes Programm. Wenn jetzt jemand dabei sein möchte, Invite Only, heißt aber, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, oder im vorletzten Podcast, ne, gab es ja das Reiserschreiben, sondern vielmehr die Möglichkeit, sich zu bewerben.
Genau. Genau, wir haben so ein paar Tickets zurückgehalten. André und Jochen haben es schon gesagt. Wir geben 15 Tickets an freie Bewerber weiter. Wenn ihr noch Lust habt, euch zu bewerben, dann schreibt doch einfach eine Bewerbung an bewerbung@paymentandbanking.com. Wäre schön, wenn ihr kurz sagt, wer ihr seid und warum ihr denn unbedingt dabei sein möchtet. Und die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. August. Danach werden wir in der Runde kurz beraten, wer denn wirklich da super gut passen würde und würden uns dann danach bei euch melden. Also gerne bewerben noch, wir freuen uns.
Die Infos gibt es natürlich auch im Internet.
In diesem Internet, glaubst du?
Genau, wir haben eine tolle Veranstaltungsseite, das ist die banking-exchange.de. Da findet ihr auch nochmal Programm, Speaker und genau, könnt ihr euch auch da bewerben.
Und das Video der letzten Banking-Exchange. Genau. Ja.
So ich freue mich, ich freue mich drauf. Trotz Oktoberfest bin ich gespannt auf mindestens mal die 1,5 Tage, in der ich dabei sein kann.
Du lügst doch.
Immer, das weißt du.
Mit für das Goodie-Bag haben.
Ja, das, und dann gehe ich wieder. Leider gibt es das erst am Schluss.
Das, genau, das zu Banking Exchange.
Genau. Ja. 2 Tage Fintech, Banking, super Experten, super Köpfe und hoffentlich wieder bei bestem Wetter.
Übrigens, kleine Anekdote, nicht Anekdote, aber kleiner Hinweis, das ist gar nicht dein erster Podcast, weil du bist eigentlich in jedem Podcast, zumindest ganz am Anfang zu hören. Von der Seite hast du wahrscheinlich jetzt mit die meisten Podcasts gemacht, ohne das zu wissen.
Genau, damit keine Ausrede.
Ja. Ach so, vielleicht noch eine Sache, da kann ich noch darauf hinweisen. Wir haben uns noch eine gute Sache überlegt, und zwar werden wir am zweiten Tag, also am 28.09., ein kleines Seminar vorweg noch geben. Und zwar geht es da um Bitcoin und Blockchain Basics. Der sehr wunderbare Leonard Pust wird dieses Seminar leiten. Und genau, da geht es um das System Bitcoin, um Bitcoin-Mining ein bisschen. Das Konzept der Bitcoin wird erklärt und daraufhin aufbauend ein bisschen Blockchain-Technologie. Wie können Unternehmen da besondere Sachen adaptieren? Genau, das wird alles sehr praxisorientiert sein. Also für die Leute, die sich dem Thema noch nicht genug angenähert haben, haben auf der BEX nochmal die Möglichkeit, da nochmal ganz intensiv in den Deep Dive zu gehen. Also wer Interesse hat und sich sowieso schon angemeldet hat für die BEX, kann sich sozusagen nochmal ganz explizit für dieses Seminar anmelden. Wird zeitlich vor dem eigentlichen Start der BEX sein am Freitag um 8 Uhr, also eigentlich für Frühaufsteher. Schätzungsweise 20 Teilnehmer wird es geben. Genau, wer da Interesse hat, doch bitte einfach melden.
Beziehungsweise also, wir bauen uns dann unsere eigene Blockchain in dem Seminar und tragen da die Promillewerte und die Anzahl der Gin Tonics ein des Vorabends, und dass das dann ewig in der Blockchain hinterlegt ist.
Genau. Fälschungssicher.
Genau. Rechnen da nochmal Vor- und Nachteile eines Alkoholkonsums.
Kommst du denn dieses Jahr auch ausnahmsweise, Jochen?
Ich war letztes Jahr auch da.
Ja, du wärst weltweit führend in der Gin-Tonic-Blockchain gewesen, von letztes Jahr wahrscheinlich. Ja? Genau. Kann leider nicht mehr bewiesen werden.
Also wenn du die Blockchain nachschauen könntest, und ich habe natürlich meinen Ärzten als auch meiner Krankenkasse den Zugriff für die Blockchain verweigert, um vermeiden, dass sie sehen, wie viel Gin-Tonic ich am Abend getrunken hatte. Aber ich war da zum relevanten Teil, nämlich als Gin-Toniker.
Fällt mir gerade ein, das war vielleicht ganz gut, dass wir letztes Jahr keine Blockchain hatten. Wir hatten ja danach noch Diskussionen im Hotel, fällt mir in dem Zusammenhang.
Das stimmt auch. Ja.
Schön, ja, vielen Dank. Kinder,
weiter. Danke dir, Nicole.
Ja, danke, Nicole.
Ja, gerne. Also, wie gesagt, bewerben nicht vergessen, wir freuen uns, und für alle, die sich schon angemeldet haben, ich freue mich, euch dann in Frankfurt zu sehen.
Cool. Ja, was haben wir? Banking Exchange. Achso, 27. 28. September haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Datum.
Ja, genau. Das ist durchaus auch wichtig.
Genau. Ja, das ist eins der wichtigen Themen, die wir jetzt gerade sehr stark angegangen sind seitens Permanent Banking, und der eine oder andere, das haben wir eben ja schon in der Intro angekündigt und auch vielleicht hat es bei Twitter oder auch so schon mitbekommen, Permanent Banking erstrahlt. Kann man das so sagen? Erstrahlt in neuem Glanze.
Ja. Deswegen ist es auch so warm überall jetzt.
Deswegen ist es auch so warm überall. Ja. Genau, wir haben einen Relaunch der Webseite gemacht, Kilian.
Genau, lang im Hintergrund vorbereitet, und ich glaube, wir wollten es, wie es immer so ist, eigentlich schon seit Monaten gemacht haben, haben es jetzt Ende Juli erst endlich geschafft, sowohl optisch als auch komplett technisch, das heißt im Hintergrund eigentlich alles neu gemacht und, glaube ich, eine gute Basis für viele Sachen, die wir uns eigentlich schon immer mal vorgenommen haben und die bis jetzt so ein bisschen dran gescheitert sind, dass wir gesagt haben, wir müssen erst ein bisschen Technik machen, bevor wir neue Sachen machen.
Ne? So. Wir setzen ja jetzt komplett auf Flash, ne?
Endlich, ja, war ich schon lange dafür.
Animated GIFs.
Und endlich kannst du dich mit deiner Idee durchsetzen, dass wir auch eine Videotelex-Seite haben.
Auf Seite 444.
Genau. Naja, nee, vielleicht zu den Neuerungen, die wir dabei hatten. Ja, ich glaube, was ganz interessant ist, dass wir jetzt einen neuen News-Bereich haben. Da kannst du vielleicht was zu sagen.
Genau, wir kooperieren da mit dem guten, lieben Kollegen von der...
Hast du jetzt den Namen vergessen?
mit dem Kollegen Doms von Finanzszene, ich war jetzt gerade tatsächlich etwas irritiert. Doms von Heinz-Roger Doms von Finanzszene.de, der uns freundlicherweise die Nachrichten und News zur Verfügung stellt. Da freuen wir uns natürlich über die Zusammenarbeit und das passt auch ganz gut. Er weist ja auch immer wieder mal auf den einen oder anderen Artikel in seinem Newsletter hin. Das ist eine der wichtigen Neuerungen. Eine weitere wichtige Neuerung ist natürlich, Kilian hat es schon gesagt, technologisch. Warum machen wir das? Die Seite, die alte Seite, war recht träge und recht langsam und auch in die Jahre gekommen. Aktuell sind wir immer noch träge. Das beibehalten. Das liegt aber tatsächlich jetzt am Relaunch. Das muss ich jetzt alles noch so ein bisschen einspielen. Wir wollen halt schlichtweg performanter sein, um einfach unseren Seitenbesucher ja eine bessere Experience bieten zu können. Wichtiges Thema. Alles sehr viel aufgeräumter, optimiert auf die jeweiligen Geräte. Genau, das ist der Hintergrund.
Ja. Genau. Vielleicht auch zum Thema. Wir bereiten uns jetzt auch ein bisschen auf unsere Internationalisierung vor. Wir werden mal ein, zwei Sachen in Englisch auch posten. Auch das wird mal ein Experiment für uns, wie das so ankommt. Ich glaube, passt ganz gut in die Zielgruppe rein. Und auch das wäre mit der alten Installation, hätte de facto zu einer Katastrophe geführt. Deswegen.
Genau. Wir setzen auf Google Translate. Das heißt, alle Texte natürlich nicht. Also wir möchten tatsächlich vielleicht nicht jeden Artikel, aber künftige Artikel immer wieder ins Englische übersetzen, sodass wir auch tatsächlich so ein bisschen internationaler werden. Dafür sind wir vorbereitet und freuen uns vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie sieht es am besten aus und haben lange diskutiert. Design ist ja ohnehin immer so eine Frage. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Aber gibt uns gerne Feedback. Also wenn ihr sagt irgendwie, boah, das sieht irgendwie doof aus oder das der Slider oben, der zuckelt zu schnell oder es sieht auf dem Browser XY komisch aus. Wir haben schon das erste Feedback bekommen vom Internet Explorer. Wir wussten gar nicht, dass es den noch gibt. Das warst du, Kilian, ne? Du bist doch
ja, 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 vor allem in der alten Version.
Drei.
Ja.
Desktop Communicator. Genau, gibt uns Feedback, auch wenn das nicht funktioniert. Wir wissen, es gibt den einen oder anderen Bereich noch, der nicht wirklich gut funktioniert, der auch noch nicht so sauber gut aussieht, aber trotzdem gibt uns Feedback. Wir sitzen dran und das wird auch sicherlich noch ein, zwei Tage bis wenige Wochen dauern, bis wir da so einen finalen Stand haben.
Ja. So.
Nur für die Branding-Leute, das ist kein Orange, was man da sieht, sondern, Mike, das ist Rostrot?
Nein, Hornhaut Umbra.
Ah, okay.
Rostrot, das ist
Fintech ist mittlerweile angerostet. Weißt du?
Kurz vorm Durchrosten, meinst du?
Wir haben so eine klitzekleine Color-Kodierung eingeführt, tatsächlich. Das Logo ist jetzt in diesem Orange-Ton, das ist also kein Darstellungsfehler. Die Banking Exchange ist in unserem Mint-Grün, wenn man das so sagen darf, und die Payment Exchange in den Magenta-Farben. Das heißt, wir haben so eine klitzekleine Color-Kodierung eingeführt. Der eine oder andere mag das vielleicht doof finden. Wir fanden das ganz lustig. Genau. Und immer schön mit unserem Permanent Banking Logo vorneweg. Was noch fehlt, sind jetzt noch die Social Media Kanäle. Die sind noch, wir werden die Podcast-Vorlagen noch anpassen. Also es wird alles sehr viel einheitlicher sein. Nicht nur um den Wiedererkennungswert zu steigern, das ist natürlich auch ein Grund, aber damit das alles auch mal so gleichermaßen gut in der Hand liegt.
Ja. Jo.
Ja.
Jetzt machen wir mal die eigentlichen Themen, oder? Nach Themen der eigenen Sache.
Wollen wir noch kurz über die Sommerferien reden, über den Modus Operandi und dann ins Thema einsteigen?
Ja, gerne.
Mir fällt hier übrigens gerade auf, ich habe hier so ein konkates Bluetooth Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher. Wenn ich mir das Concardis Orange angucke, das ist sehr ähnlich mit unserem.
Und ja, wir verklagen die jetzt. Wir werden den Ralf mal anrufen und sagen, hier, so geht's nicht. Genau das Gleiche gilt fürs Handelsblatt. Die nutzen auch unser.
Ja, das ist wenn man mal kurz nicht aufpasst, gell?
Schon gut, wenn man kurz nicht aufpasst. Schön. Ja, Sommer. Der Sommer ist da. Ja, lass uns nicht über das Wetter reden. Das bedeutet aber auch, dass der eine oder andere aufgrund des schlechten Wetters in den Urlaub fährt, Richtung Grönland, Antarktis und wohin auch immer. Heißt aber auch, dass der ein oder andere Kollege von Permanent Banking tatsächlich jetzt im Urlaub ist. Jochen ist wieder da. Du warst ja in Spanien. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Kilian?
Ja, ich versuche diesmal 3 Wochen Urlaub zu machen. Ab nächsten Freitag. Mal gucken,
ob das funktioniert.
Die Windpocken bleiben hier, ist zumindest mal der Plan. Aber schauen wir mal. Wir fahren mit dem Quarantänelaster dorthin. Es geht in Richtung, also diesmal Abenteuerreise in Richtung Balkan, bisschen Kroatien, Serbien und darüber wieder zurück. Mal schauen, ob ich mit demselben Auto zurückkomme, mit dem ich hinfahre.
Ich bin auch in Kroatien in 3 Wochen. Können wir uns ja vielleicht treffen.
Ja, das dann gibt noch schnell Bescheid, dann muss ich die Insel wechseln. Genau,
das ist Kontinent.
Den ganzen Kontinent.
Und André ist auch jetzt 3 Wochen weg, ne?
Ja, hier um die Ecke, im schönen Bayern. Das kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube Anfang der Woche.
Ja, genau.
Kilian, du weißt übrigens, dass Windpocken ein registrierungspflichtige Krankheit sind, was dem Gesundheitsamt gemeldet werden muss.
Ich weiß, und deswegen springen auch alle Kinder heute zu Hause rum und sind nicht im Kindergarten. Ich erwarte jede Minute, dass hier jemand reinkommt und beim Podcast mit teilnimmt.
Okay. Weil wir hatten es nämlich auch, unser Sohn hat sich angesteckt mit Windpocken in Frankreich und dann haben wir natürlich die französischen Windpocken nach Deutschland gebracht und sind dann dummerweise zum Arzt gegangen. Da wurde es dann im Gesundheitsamt gemeldet und ich fühlte mich irgendwie wie ein halber Schwerverbrecher, diese hochsteckende Krankheit aus Frankreich eingeschleppt.
Aber. Krankheit importiert und jetzt ruft jede Woche das Jugendamt bei euch an und fragt, ob noch alles in Ordnung ist. Ja, das hat hier dankenswerterweise der Kindergarten übernommen, weil da die Epidemie ausgebrochen ist. Und ich glaube, im Moment nur noch 1 von 20 Kindern da ist, gefühlt. Ja, okay. Das hat doch jetzt Einzelbetreuung.
Naja. Erwachsene können das ja auch noch kriegen, ne? Das ist dann die Gürtelrose, glaube ich. Ne?
Ja, also wenn du Pech hast, kannst du es nochmal bekommen, aber...
Naja, kann man ja auch jetzt im Sommer schön zur Schau tragen. Ne?
Also, habe ich sonst eh aufgemalt, deswegen ist das
nicht... Nee, passt das. Heißt aber auch, Artikeldichte wird etwas, wir werden das etwas aufteilen. Das heißt, wir werden nicht mehr jeden Tag was machen, sondern 2-3 Artikel die Woche. Es wird also etwas weniger. Wir werden uns nicht gänzlich verabschieden. Die Podcast-Frequenz wollen wir beibehalten, aber auch da behalten wir uns vor, aufgrund der Urlaubssituation den einen oder vielleicht anderen Podcast ausfallen zu lassen.
Ja, oder mal in unserer Runde zu machen, weil das war ja auch dazu zu erklären für heute der Fall. Es war ein bisschen anders geplant. Die Kollegen, die wir heute geplant hatten, sind jetzt auch im Urlaub spontan, kommen also dann in 4 Wochen. Und so sind wir diesmal dran.
Okay. Stell dir vor, wir machen hier einen Podcast und keiner hört zu, weil auch die Zuhörer alle im Urlaub sind.
Das Gute ist, wir merken es nicht mal. Ne? Ja, auf jeden Fall nicht.
Wenn wir also die Statistiken angucken.
Von den Statistiken schon, aber später, aber sonst nicht.
Apropos Statistiken, wir hatten im letzten Monat, im Juni, mit Ach und Krach, also ich glaube, es fehlten nur 600 Plays, an der 25.000 Marke gekratzt. Also 25.000 Podcast Plays im Juni.
Das ist schon, auch da war das Wetter schon gut. Also im November hätten wir es wahrscheinlich geschafft mit demselben Content.
Genau. Vielleicht sollten wir einfach, du warst doch mal DJ, Jochen, vielleicht solltest du einfach hier so Sommerhits auflegen.
Nee, also das nächste Mal, wenn ich auflege, ist vermutlich bei irgendeiner Exit-Party. Ich hoffe bei der Tracks per Exit-Party. Mal gucken. Das ist schon angekündigt. Mein Vorstand von Tracks per hat schon gesagt, also wenn du das machst, dann bist du dann der Auskehrer. Und ich sehe, okay, es kommt immer darauf an, wie der Musikgeschmack ist. Ich glaube, ich kann da die Leute ein bisschen länger halten.
Für die Backs haben wir auch noch keinen DJ, Jochen. Ne?
Ich muss dann nochmal irgendwie ein paar Platten besorgen und ich bin ja auch ziemlich eingerostet, ist ja irgendwie jetzt 15 Jahre her.
Rein, komm, gut.
In Anbetracht der fortschreitenden Zeit. Wir wollten tatsächlich auch über Inhalte reden. Ich weiß, das ist verrückt. Ne? Es gibt eine Neuerung, oder nicht eine Neuerung, eine News aus der letzten Woche, nämlich dass eBay es plant, Apple Pay als Bezahloption einzuführen. Und planen heißt, in diesem Jahr mit einer kleineren Gruppe testen und bis zum Jahr 2021, dann soll Apple Pay allen zur Verfügung stehen, mit Ausnahme von Deutschland, ja, weil wir im Jahr 2021 wahrscheinlich noch kein Apple Pay haben, aber gut. Wir haben im Slack, ich habe es tatsächlich nur am Rande mitbekommen, weil der Relaunch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Ihr habt aber schon hoch und runter diskutiert und auch zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Jochen, fass doch mal zusammen, was bedeutet das? Die Nachricht an sich hört sich ja erstmal so an, ja, eBay führt halt Apple Pay ein.
Ja, also ich habe da natürlich sofort drauf reagiert, weil ich ja im Grunde fast seit Einführung von Apple Pay jedem sage, der es hören, aber auch nicht hören will, dass ich glaube, dass Apple Pay oder die eigentliche Revolution von Apple Pay nicht im stationären Handel ist, sondern vielmehr im Online-Payment ist. Also sprich, mit dem Handy zu bezahlen bei Online-Shopping, also in-App oder auch im mobilen Browser. Warum finde ich das so spannend? Aus zwei Gründen. Wenn ich mal ganz länger zurückschaue, als PayPal eingeführt wurde, hatte PayPal zwei Haupterfolgsfaktoren. Nummer eins, es war viel, 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 viel einfacher zu nutzen für den Endkunden. Und Nummer zwei, es war deutlich günstiger als die Kreditkarte. Und das waren neben diversen anderen Dingen aus meiner Sicht zwei Hauptkriterien, warum PayPal sich so stark durchgesetzt hat.
War das nicht, aber darf ich da kurz einhaken?
Ja. Also
Diskussion, die ich immer auch mitverfolge, und ich habe da jetzt gar keine Meinung zu, aber was ich auch immer wieder, oder ich habe schon eine Meinung, aber was ich immer wieder höre in dem Zusammenhang, gerade der Erfolg von PayPal war eben auch Themen wie Käuferschutz.
Ja, das kam dazu, dass es einen Käuferschutz gab. Ich habe gesagt, es gab noch viele andere Gründe, aber die aus meiner Sicht wichtigsten Kriterien war, es war signifikant einfacher in der Nutzung als eine 16-stellige Kartennummer, Kartenprüfnummer, Verfalldatum plus 3D Secure eingeben und es war für den Händler günstiger. Darüber hinaus kam dann für andere Kunden, die vielleicht noch gar nicht online eingekauft haben, diese Peace of Mind, dass ich dann den Käuferschutz hatte. Aber den Käuferschutz hatte man theoretisch zumindest auch schon auf der Kreditkarte, nannten sich Chargebacks, wurde von den Banken noch nie kommuniziert oder vermarktet, aber prinzipiell gab es das auch schon, nur der aus meiner Sicht große Vorteil war, es war halt signifikant einfacher, bequemer zu nutzen und es war günstiger für den Handel.
Genau, also ich sag's auch immer, eigentlich war der USP Username Passwort von PayPal.
Genau,
das,
genau.
So. Oder E-Mail-Adresse, Passwort, ja.
Ja, E-Mail-Adresse, Passwort. Das war der große USP für die im Vergleich zur Kreditkarte. Und wie Jochen sagt, das ganze Thema Käuferschutz haben sie einfach besser vermarktet oder wo hatten ein Interesse dran, es besser zu vermarkten, während alle anderen das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben.
Ne? Was natürlich bei eBay ein riesen Issue ist. Ne? Also ja. Also ich habe es tatsächlich selber erlebt, der eine oder andere auch. Ich habe schon Ziegelstein zugeschickt bekommen, ja.
Ja, von mir jede Woche.
Von dir jede Woche, genau. Und ich bezahle dich ja auch immer wieder mit Kreditkarten. Wieder drauf rein.
Genau, aber das interessanter Punkt eben auch von Jochen, das Thema Käuferschutz ist ja teilweise meiner Meinung nach immer noch so. Das heißt, die meisten Endkunden haben nicht im Blick, dass sie auch mit ihrer Kreditkarte bis zu einem gewissen Grad einen Käuferschutz genießen, den aber keiner realisiert und trotzdem vor allem in Deutschland jeder Angst hat, dass eine Kreditkarte gleichzusetzen ist mit sofort gibt es Betrug.
Ja. Genau, und hat viel mit der User Experience zu tun, ne? Also ich tatsächlich ein Chargeback bei der Kreditkarte, ich müsste wahrscheinlich auch gucken, ja, wahrscheinlich anrufen und Bescheid sagen, bei PayPal ist es halt ein Klick, ja.
Ja, Formular ausfüllen, also auch das ist viel bequemer und einfacher. Aber wenn ich dann mal auf Apple Pay zurückgehe, wenn ich mir die User Experience im Online-Shopping initiiert von Mobilgeräten anschaue, hat Apple Pay einen riesen Vorteil, weil es vor der Payment-Page kommt. Also bevor der Kunde auf irgendeine Zahlseite kommt und auswählt, wollte ich jetzt mit PayPal bezahlen, mit Kreditkarte, mit Lastschrift, mit Giropay, Sofortüberweisung, Klarna, was es da auch alles gibt. Bevor ich überhaupt dahin komme, erkennt das Gerät, das Endgerät, aha, der will bezahlen und es kommt ein kleines Widget über dem Shop, wo es dann einfach heißt, du möchtest mit Apple Pay bezahlen, es kostet jetzt irgendwie 50 €, und dann muss man dann einfach seinen Fingerabdruck machen oder Face ID, und dann war es das.
Und nicht nur bezahlen, ne? Die Adresse, alles wird ja auch direkt mit übernommen, oder?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, ob die Adresse übernommen wird oder nicht. Es kann sein, dass das auch der Fall ist, aber zumindest erscheint die Zahlseite vor der normalen Payment Page. Also ein bisschen vergleichbar mit diesem PayPal Express Checkout, was ja auch einer der Gründe dann am Ende des Tages für den Erfolg war, weil es für den Kunden dann viel einfacher ging, inklusive Austausch der Versandadressen. Aber Apple Pay ist insofern dann schon mal noch eins davor.
Also im Prinzip ein bisschen wie das Feature von PayPal, was ich gar nicht so verstehe, warum es nicht stärker gepusht wird, dieses Login with PayPal, wo man schon bezahlt, bevor man eigentlich weiß, dass man bezahlen will oder muss. Also man verlagert das Thema viel weiter vorne in dem Prozess. Vielleicht will er auch gar nicht bezahlen. Also vielleicht sagt er, okay, bricht er irgendwann ab. Aber man versucht eigentlich, die bestehende Payment Page aus dem Projekt oder aus dem Prozess rauszukicken. Ne? Also
richtig.
Tod der Bezahlseite.
Was heißt das denn, wisst ihr, ich weiß es nicht, was heißt es denn für den Händler? Also wenn ich jetzt irgendwie, also erst einmal Apple Pay lässt sich ja nicht nur auf Webseiten integrieren, sondern auch in App. Ne? Das ist auch das nächste Thema. Also Lieferando oder Delivery Hero, ich glaube, beide haben es schon implementiert, zumindest für die anderen Länder. Das heißt, ich kann es in App ja implementieren, und ich kann es natürlich auch in E-Commerce als Zalando könnte jetzt auch, die haben es ja auch, glaube ich, sogar schon getestet.
Zalando hat es in UK schon, ja.
In UK schon, genau. Was muss denn der, was ein Händler tun muss, um Apple Pay zu nutzen? Und vor allen Dingen, wie sind die Bedingungen dafür?
Also das ist der zweite Punkt, neben der Bequemlichkeit natürlich erstmal der Preis, weil es eine normale Kreditkartentransaktion ist. Und eine Kreditkartentransaktion ist trotz aller Kreativität von Mastercard und Visa, da irgendwelche neuen Scheme-Fees einzuführen, wo man, wenn man Preismanager bei irgendeiner Bank ist, schaut mal an, was Mastercard und Visa machen. Da lässt sich sehr viel
lernen. Da kann man viel lernen. Da kann man genau. Lernen, Kreativität, für was man alles Geld verlangen kann.
Genau. Also trotz aller Scheme-Fees, die da Mastercard Visa irgendwie sichtständig einfallen lassen, ist es halt immer noch deutlich günstiger durch die Interchange-Regulierung als PayPal. Und Apple Pay kostet den Händler wie eine x-beliebige Kreditkartentransaktion. Und es ist auch kein eigenständiger Vertrag für den Händler, wo man irgendwie eine Apple Pay-Akzeptanz machen muss, sondern es ist letztendlich eine Kreditkartenakzeptanz zu den mit dem Acquirer verhandelten Kreditkartenpreisen. Und Apple Pay ist nur ein anderer Layer, die Transaktion zu initiieren, weil es eben auf Token-Basis ist, dass der Kunde eben seine Kartennummer nicht eingeben muss, sondern das auf Basis Tokens läuft. Aber sonst ist es nur 15 Kreditkartenzahlung.
Ja, aber also es gilt eigentlich online dasselbe wie auch offline für Apple Pay. Ja? Das heißt, man hat genau diese Strategie gefahren. Der Händler muss eigentlich nichts ändern, sondern der Shop muss was ändern. Er muss diesen Layer einbinden technologisch. Und das auch passiert eben auch über entsprechende Dienstleister. Das heißt, da gibt es schon einen kleinen Teil der Value Chain für den klassischen PSP. Aber ein bisschen was kostet es schon. Aber Acquiring-seitig sieht er das als ganz normale Kreditkartenpreis.
Also das ist auch der einzige Unterschied dann zum POS, während das Terminal ja dasteht und quasi automatisch Apple Pay oder auch Google Pay akzeptiert, weil es fast gleichzusetzen ist mit einer kontaktlosen Kreditkartentransaktion, ist es im E-Commerce so, dass ich sehr wohl noch technologisch was im Shop implementieren muss.
Ja, das ist aber zwei Zeilen Code.
Ja, genau. Das ist nicht so viel, aber es muss halt gemacht werden. Ne? Ja. Das Gleiche gilt auch für
weil also die kompletten, also wenn ich heute einen Shop habe und heute Kartenakzeptanz habe, dann muss ich ja die Eingabefelder machen oder ich muss die an den PSP outsourcen in meinem Look and Feel. All das entfällt, weil ich muss nur quasi einen Identifier hinsetzen. Hallo, ich bin Apple Pay User oder beziehungsweise Händler, nicht User. Und dann erkennt das Endgerät, also mein iPhone, erkennt, du bist jetzt auf einer Apple Pay-Seite, du musst jetzt bezahlen. Und die eigentliche Zahlseite ist ja auch dann nicht mehr eine Seite von dem Händler oder vom PSP, sondern von Apple selbst. Also dann ist es so, dass ich weggeleitet werde vom Shop über so ein kleines Widget, also du siehst den Shop hinten dran schon noch, aber du hast oben drüber ein kleines Widget, wo dann nochmal Shopname, Betrag steht und dann die Authentifikation mit dem Endgerät erfolgt und dann hinten drum das Transaktionsprocessing bei Apple Pay.
Jetzt kurze Frage dazu oder für eine ergänzende Frage, wie sieht es denn aus, wisst ihr es, Google Pay?
Ja.
Bieten die was Ähnliches an?
Ja. Also wenn wir Apple Pay oder wenn ich Apple Pay sage, bitte immer gleichsetzen mit Google Pay, weil alles, was Apple macht, hat Google in spätestens 4 Monaten kopiert. Und es ist 1:1 auch gilt es auch für Google Pay.
Ja, interessanterweise diesmal andersrum, weil sonst wirft man ja Apple immer vor, Sachen zu nutzen, die jemand anders schon mal erfunden hat, bloß nicht so gut vermarktet. Es ist in dem Fall mal andersrum.
Okay. Aber die Frage ist natürlich, die spannende Frage, und die haben wir auch im Slack diskutiert, was heißt denn das für PayPal?
Ja, das Interessante, als damals Apple Pay irgendwie die Veröffentlichung war, ich war da in Köln auf einer Veranstaltung von Adrian Hotz, der bei uns ja auch schon mal im Podcast war zum Thema Bitcoin, der eigentlich ein E-Commerce-Berater ist. Und das war irgendwie so eine große Handelsveranstaltung in Köln rund um die Demexco. Und da traf ich auf einen führenden PayPal-Manager, der heute nicht mehr PayPal ist. Ich werde jetzt den Namen auch nicht sagen, aber der eine oder andere kennt ihn. Und es ist nicht Arnulf. Und sprach ihn an so, ey,
Apple Pay. Was hat er genau gesagt? Was hat er
gesagt? Apple Pay wird ein Problem für euch, oder? Und dann merktest du so nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal sagen, oder ich muss erstmal überlegen, was ich sage. Und dann wurde es erstmal runtergespielt. Ja, ne, wird nicht so schlimm. Und ich so, ja, aber guck mal, E-Commerce, besser, einfacher, günstiger als ihr. Und dann so, ja, nee, das muss ich erstmal durchsetzen. Also es wurde total runtergespielt. Und das ist jemand, der eigentlich immer genau das Gegenteil vom Runterspielen und Schlechtreden war. Und da ist es, okay, da habe ich schon einen wunden Punkt erwischt. Und ja. Das Ganze läuft im Moment noch komplett jenseits vom Radar von vielen, weil Apple Pay natürlich bei uns noch gar nicht so da ist. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel Prozent des E-Commerce schon von mobilen Endgeräten durchgeführt wird, also entweder auf dem mobilen Browser oder in-App, also bei Zalando 70% und mehr. Im deutschen Durchschnitt, ich glaube mittlerweile fast 50% des E-Commerce oder des E-Payment-Volumens natürlich dann analog, wird von mobilen Endgeräten durchgeführt und das wächst seit Jahren wahnsinnig. Können wir einfach sagen, so, wenn wir mal nach vorne schauen, in 4-5 Jahren ist der Browser eigentlich die absolute Minderheit des Payment-Volumens, was durchgeführt wird. Und wenn ich diese Entwicklung mir anschaue...
Du meinst der Desktop-Browser.
Der Desktop-Browser, genau. Also der große Screen. Und wenn ich mir diese Entwicklung anschaue und überlege... Ich habe da mit Apple Pay und Android Pay eine tiefe, oder Google Pay eine tiefe Integration und die Kunden kaufen und bezahlen sowieso über diese Endgeräte online. Und da ist es einfacher in der Nutzung, es ist vor der Payment Page und es ist für den Händler sogar noch günstiger. Dann ist das eine Mischung, die zumindest wäre ich jetzt noch bei einem Online-Payment-Anbieter, der eben nicht das anbietet, zumindest größere Stirnrunzeln bei mir herbeiführen würde.
Aber wenn du das so zusammenfassend sagst, oder für mich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, und ich kann mich daran erinnern, an die ersten Apple Pay-Artikel, die wir geschrieben haben, da hat man das ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Es ist für Apple sehr viel leichter oder auch für Google irgendwie ein E-Commerce, ein Payment-Verfahren zu launchen. Und sie haben vor allen Dingen das Device, ne? Sie haben ja das Gerät. Und das war, glaube ich, in der Vergangenheit auch in der Diskussion immer das Thema, was PayPal letztendlich fehlte. Ja, selbst Amazon hat mittlerweile eigene Geräte. Und wenn wir jetzt so ein Stück weitergehen und mal in Richtung Voice-Commerce gehen, wir haben den Google Home, wir haben den Apple HomePod, wir haben Amazon Alexa. Das sind alles dedizierte Geräte. Und dort werde ich unter Umständen auch nicht mit PayPal bezahlen können.
Ja, also ich finde genau den einen Punkt von Jochen interessant oder auch von dir, dass man bei der Einführung von Apple Pay den Effekt des Ökosystems hinsichtlich Hardware eigentlich unterschätzt hat. Ja, man hat das irgendwie betrachtet wie, da kommen sie halt jetzt mit irgendeiner Zahlart um die Ecke und ja, das wird schon nicht so schlimm sein, weil wir haben ja schon ganz viele Zahlarten. Am Ende ist es gar keine Zahlart, die da etabliert wird, sondern eine andere User Experience unter Nutzung dieses Endgeräts. Und da bin ich schon dabei. Das wird unterschätzt und da werden viele ein Problem haben. Vor allem, wenn man sagt, eigentlich ist ja die User Experience, wenn man jetzt immer von PayPal auf diesen Geräten nicht schlecht, also wenn man jetzt mal Apple Pay und Google Pay auslässt, sind sie die einzigen, die da eine brauchbare hingekriegt haben.
Das stimmt.
Ja, die nächste interessante Frage ist ja viel, also nicht nur, was bedeutet es für PayPal, was bedeutet es für die Kreditkarte? Weil der Effekt ist ja eigentlich meiner Meinung nach noch größer, ja, als wie der PayPal-Effekt.
Noch weitergehend, was bedeutet es für alle anderen Zahlverfahren, die in irgendeiner Weise eine User-Interaktion haben? Also wenn ich jetzt hier die PSD2 Online-Banking-Zahlverfahren anschaue, mit irgendwie von den Banken implizierte starke Authentifikation. Wenn ich eine Kreditkarte anschaue, mit Two-Factor-Authentication, wo ich irgendwie zwar jetzt eine Optimierung für 3D-Secure habe, aber es trotzdem irgendwie ein großer Krampf ist. Das ist alles dramatisch schlechter und sorgt eigentlich dafür, so einen perfekten Sturm zu generieren, wie wir ihn vielleicht so Ende der 2000er Jahre haben, also diese großen Marktanteilsverschiebungen hatten zugunsten von PayPal und zulasten Kreditkarte und zulasten Nachname und Vorkasse, dass das früher oder später wieder passiert.
Absolut. Ich finde in dem Zusammenhang noch einen interessanten Punkt, wo wir ja, Kilian, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Wir reden immer noch über dieses Thema Mobile Payment. Und Apple Pay ist für mich eigentlich der größte Beweis dafür, dass es überhaupt nicht um Mobile Payment geht, sondern schlichtweg um Payment und wie unsichtbar Payment eigentlich werden muss. Und das, was du gerade, Kilian, gesagt hast, zahlt ja genau da rein. Ich bezahle eigentlich nicht mehr mit irgendeinem Bezahlverfahren wie Apple Pay. Ich bezahle ja im Grunde mit meinem iPhone. Ich bezahle im Grunde mit meinem Android-Device. Und ich bekomme von dem Bezahlen eigentlich gar nicht mehr viel mit, außer Jochen, Kilian, dass ich meinen Fingerabdruck gebe.
Ja, oder mein Gesicht, je nachdem.
Ja, oder mein Gesicht. Ja gut, du bist natürlich schon, ne? Ich habe noch iPhone SE, aber du bist natürlich schon, ja. Aber das ist der Knackpunkt, ne? Ich bezahle eben. Und auch hier, Apple Pay ist eben nicht irgendwie auf einem Device, das gleiche gilt ja für Google Pay aus, sondern ich habe es in der Smartwatch, ich habe es, selbst das MacBook kann Apple Pay.
Ja. Und das ist natürlich, du hast es vorher erwähnt, wobei ich da nicht ganz dir zustimme. Natürlich hat auch Amazon inzwischen Hardware, ja. Aber das ist, finde ich, der große Schwachpunkt der, sagen wir mal, der Ökosysteme Amazon und Facebook, dass die hardwaremäßig eigentlich bis jetzt nicht wirklich was auf die Straße gebracht haben.
Ah, das Fire Tablet würde ich nicht unterschätzen.
Also sagen wir mal, in meiner kleinen Welt spielt es keine Rolle, aber kann sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo die eine Schwachstelle haben. Also die gleiche Schwachstelle, die PayPal hat, haben die teilweise auch. Und das ist schon relevant. Heißt auf der anderen Seite, was passiert mit den großen Hardware, sagen wir mal, Playern, die es ja immer noch gibt, die wir ja alle immer ignorieren, aber die gibt es ja trotzdem, die dadurch ja schon wieder relevant werden können. Was ist mit den Lenovos dieser Welt? Die könnten da schon was machen, ne? Wenn sie da jemand helfen, in diesen Markt reinzukommen.
Also wenn ich jetzt mich nochmal in meine alte Rolle bei PayPal zurückversetzen würde, als EMEA-Strategiedirektor, würde es mir unter meinem Hintern brennen, aus einem einfachen strategischen Grund. Die heute marktführenden Plattformen, also Google und Apple, haben strategisch ihr eigenes Payment. Amazon hat strategisch ihr eigenes Payment. Facebook hat zwar auch eigenes Payment, aber so offen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja,
also es ist nicht so, so relevant, aber ist Facebook denn auch wirklich so relevant? Auch wieder ein paar Fragezeichen, aber da, wo PayPal früher extrem stark war, bei der marktführenden Plattform eBay, selbst da, auch wenn die eBay nicht mehr so relevant ist wie früher, also machen irgendwie immer noch 100 Milliarden Marktplatzvolumen und so mit Pentvolumen und PayPal hat irgendwie stand heute noch zwischen 70-80% davon als Payment-Volumen. Spürt man eine immer größer werdende Distanz, also dass eBay sich wegbewegt von PayPal und PayPal Schwierigkeiten hat, bei den großen führenden Plattformen, sprich Apple und Google, reinzukommen.
So, ist das denn lösbar?
Das ist lösbar und der erste Schritt, den zur Lösung hat PayPal schon gegangen, auch glaube ich, das hat man irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, nämlich eine Kooperation zwischen PayPal und Google. Und man sieht da im Moment mehr und mehr, dass PayPal viel enger ins Google-Ökosystem von Google eingebunden wird. Das kann vielleicht am Ende des Tages, wir haben ja bei Twitter neulich auch drüber gechattet mit Kilian, das kann auch dazu führen, dass vielleicht früher oder später meine ursprüngliche These von dass Mastercard PayPal übernimmt, die sowieso veraltet ist, weil es war vor dem IPO und mittlerweile ist PayPal viel zu groß von der Bewertung von Mastercard, dass sich das ändert, dass Google PayPal übernimmt und PayPal somit der dominante Player zumindest auf der Google-Plattform wird. Ja. Aber sie müssen sich in irgendeiner Weise dem einen oder anderen anbieten, weil wenn sie das nicht machen und sowohl Apple als auch Google ihre eigenen Plattform-Plays machen im Payment, dann hat PayPal ein echtes Problem.
Ja, vielleicht da zwei Punkte zur Ergänzung. Also fand ich zwei strategisch interessante Punkte. Das eine ist ja, dieser Effekt, der jetzt auf der Plattform eBay passiert, man nimmt Apple Pay rein, man nimmt Adyen rein, man versucht die Abhängigkeit von PayPal zu reduzieren, ist natürlich auch ein Resultat des Aufsplittens von eBay und PayPal, was man ja am Anfang als großen strategischen Schritt von, wie heißt da, ich glaube Icon war das, gefeiert hat, gesagt, hier Shareholder Value erhöht, ja, auf einmal doppelt so viel wert. PayPal war underestimated. Ich glaube, jetzt kommt es so ein bisschen zurück. Ja. Jetzt müssen sie mit der Downside dieser Trennung strategisch zurechtkommen, dass natürlich eBay sagt, na gut, du bist jetzt raus, also beschäftige ich mich auch mal mit Wettbewerbern. Ich finde, das ist der eine interessante Aspekt.
Man hat jetzt kann ich da kurz reingehen? Also ich bin bei dir, du hast vollkommen recht, aber der eigentliche Grund ist, wenn man sich mit ein paar eBay-Leuten unterhält, die kochen, weil die sagen, die Preise, die uns im Rahmen des Splits irgendwie aufoktroyiert wurden für Payment Processing, sind so jenseits von Gut und Böse.
Die PayPal-Preise meinst du jetzt in dem Sinne? Die
PayPal-Preise, genau.
Ja, ja,
jenseits
ja.
von Gut und Böse, dass wir dringend was machen müssen.
Ja.
Und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil man irgendwie diesen Trennungsschmerz reduzieren wollte oder verringern wollte, aber den Schmerz nur temporär reduziert hat und langfristig damit eigentlich kaputt gemacht hat, weil jeder, der nicht als Payment Manager nachdenkt, der muss da sofort eine Alternative suchen, weil die Preise sind wirklich jenseits von Gut und Böse.
Ja, ja, das passt, finde ich, auch total rein zu dem, was er meinte. Das heißt, es kommt alles zurück in dem Sinne. Ja? Am Anfang wollte man Schmerz verringern, am Schluss hat man vielleicht mehr Probleme dadurch. Ja?
Genau.
Und die zweite Anmerkung von dir ist eigentlich auch, ist so ein bisschen regt zum Nachdenken an, im Sinne von, am Anfang war so, ja, Mastercard kann PayPal locker übernehmen und ich glaube, das ist auch von Mastercard und auch von Visa-Seite wahrscheinlich so, ja, das übernehmen wir dann halt mal, wenn die relevant genug sind, abgestempelt wurde. Ich glaube, das kannst du jetzt vergessen. Ja? Vielleicht passiert sogar das Gegenteil, das heißt, wenn PayPal doch noch weiter wächst und auch ein bisschen mehr, die Taschen sind ja einigermaßen voll, dass man sich auch in diese Richtung einkauft und sagt, ob man nicht da auch eine engere Kooperation mal nachzudenken ist, aber nicht im Sinne von Mastercard kauft PayPal.
Ja.
Ja. So. Und jetzt, was passiert jetzt? Also mein erster Gedanke, als ich jetzt von der Kooperation, also Apple Pay, eBay gehört habe, aber fairerweise der erste Gedanke und vermutlich auch nicht der letzte, ist zu sagen, ja, versucht jetzt Apple Pay dasselbe, was damals PayPal versucht hat. Also versucht Apple Pay jemand wie eBay als, sagen wir mal, Steigbügelhalter zu benutzen und Transaktionen da mal reinzuschieben. Und ist eBay überhaupt noch relevant genug dafür? Ich glaube, da haben wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber er ist natürlich schon noch ein großer Player, wenn man jetzt die anderen ausblendet und sagt, okay, da macht es eh keinen Sinn, weil die sind ja entweder Teil des Ökosystems, dann bleibt nicht so viel anderes übrig. Wie seht ihr denn das? Wie stark hat Apple sich da mit jemandem zusammengetan, der eigentlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist? Was ja nicht üblich ist in Apples Denke.
Ich glaube, wenn du dir mal anschaust, wer heute schon Apple Pay online akzeptiert.
Das ist genau der Punkt, ja.
Da hast du ja schon, also da kannst du eigentlich das schon ausschließen nach dem Motto, Apple hat jetzt mit eBay an den Hals geworfen, um da irgendwie Relevanz zu bekommen, weil die sind bei Booking.com drin, sind bei Uber drin, sind bei Airbnb drin, sind bei Zalando drin, sind bei relativ vielen großen internationalen Plattformen schon längst drin. eBay ist Anführungsstrichen nur im Moment ein weiterer, eine Abrundung eines Gesamtbildes. Natürlich auch ein relevanter Groß, aber ich weiß gar nicht, wie das GMV-Volumen von Booking.com ist im Vergleich zu eBay. vielleicht macht sogar Booking.com mehr Volumen als eBay im Payment. Keine Ahnung.
Ich google mal parallel.
Ja, also eBay 100 Milliarden über alle Länder. Und insofern ist das jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, ich will jetzt strategisch als Apple stärker ins Online-Business und tue mich da bei eBay anbieten. Ich würde eher umgekehrt sagen, eBay hat erkannt, dass sie mobil ein Problem haben, weil außer PayPal alle anderen Zahlmethoden, die ja, denen man auch bei eBay bezahlen kann, eine Katastrophe der User Experience sind. PayPal ist aber zu teuer. Und somit, wie kann ich gute User Experience mit günstigen Pricing verbinden? Apple Pay, Google Pay. Was mich nur wunderte bei dem ganzen Thema ist, warum gibt es denn nur das Announcement, dass Apple Pay bei eBay kommt und nicht auch gleichzeitig Google Pay?
Ja. Also ich habe nachgeguckt, Booking.com beziehungsweise die Holding hat 13 Milliarden Umsatz. Also das ist noch ein bisschen hin.
Okay, gut.
Ja, wobei man fairerweise, ich weiß nicht, wie man es 1:1 vergleichen kann mit Handelsvolumen und solche Sachen, aber es ist schon nochmal, es fehlen noch 80.
Ja. Okay. Ich lese gerade auch, dass in USA Apple Pay an 100.000 Coke Machines nutzbar ist. Das ganze Thema Vendor Machines, ne? Hm. PayPal ja auch mal versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen.
Ja, also das Google-Thema in der Tat, also ich würde da auch erwarten, dass da noch was kommt, ja? Weil aus eBay-Sicht können sie das jetzt, glaube ich, noch nutzen und auch sagen, ich glaube auch, dass es von der Zielgruppe für eBay wichtig ist, also ohne jetzt Zahlen zu kennen, wäre jetzt meine Annahme, dass sie im Android-Bereich teilweise mehr Kunden erreichen, als wie im iOS-Bereich.
Ja? Würde ich jetzt auch annehmen, ja.
Also deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie gut treffen sie wirklich die Zielgruppe mit Apple Pay? Das ist, also zumindest in Deutschland wird es, also klar, in Deutschland geht Apple Pay sowieso nicht, aber selbst wenn es gehen würde, würden sie ohne Google Pay eigentlich nicht so richtig die Zielgruppe treffen.
Ja, was ich in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist der Punkt, weder Apple noch Google haben ja richtig Druck in der Kiste. Die müssen ja nicht morgen mit Apple oder Google Pay erfolgreich sein. Und da ist ohnehin die Frage, wie definiert man Erfolg? Ja, das heißt, der Atem von beiden, der ist unendlich lang. Das haben wir so ein bisschen auch gesehen damals bei Apple mit dem Apple TV. Ja, das Gerät hatte am Anfang null Relevanz. Ja, inzwischen ist die Relevanz jetzt auch nicht irgendwie so super dramatisch, aber es hat halt an mehr Relevanz bekommen, weil die einfach der Atem unendlich lang war. Und das Gleiche sehe ich bei dem Thema Payment genauso. Das heißt, die können das Thema jetzt einfach so laufen lassen, ja. Und ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren, mein Gott, ja. Aber für PayPal oder auch für andere wird es halt immer schwieriger.
Je nachdem, wie du schwierig definierst. Also auch PayPal hat ja von den Zahlen her im Moment ja kein Problem, ne? Wenn du nur auf die Zahlen guckst und die strategisch nicht da reinguckst, sagst du, PayPal wächst seit Jahren, PayPal verdient Geld seit Jahren, was regt ihr euch überhaupt auf?
Schaut euch mal bitte die Kreditkartenzahlen von Mastercard und Visa Anfang Mitte der 2000er Jahre an. Und bis heute sensationelles Wachstum. Aber sie wuchsen online halt eben nicht so stark wie der Gesamtmarkt. und wenn du nur die isolierten Zahlen anschaust, ist alles super. Wenn du die Zahlen aber vergleichst mit PayPal, ist eigentlich eine Katastrophe.
Genau, ist immer die Frage des Kontexts. Das ist ja hattest du auch neulich. Eigentlich geht ja die reine Kreditkartenzahlung online eher zurück. Du hast jede Menge Versteckte innerhalb von PayPal drin, aber am Schluss geht der Share zurück. Und das ist schon Teil des Problems.
Ja, ja. Und Kilian hatte gerade mir, ich weiß nicht, ob du es auch bekommen hast, Mike, über Slack nochmal die Zahlen von Booking geschickt. Also die 12 Milliarden ist aber Revenue. Das können wir nicht vergleichen, sondern wir müssen GDP vergleichen. Also
das Booking. Ja, der Mike kriegt jede zweite Nachricht nur von zweite.
Und das 80, also insofern 80 Milliarden Booking-Volumen, also Kaufvolumen auf Booking.com auf dem Marktplatz versus 100 Millionen bei eBay. Booking.com wächst, eBay stagniert, freundlich ausgedrückt. Also lass mal 2 Jahre vergehen, dann ist Booking noch größer als eBay. Und
fand ich übrigens, also kurzer Exkurs, als ich die Zahlen gerade gehört habe, ist ja auch, das ist die Gruppe, ne, wo ja Firmen dazugehören, die ich gar nicht so auf der Uhr hatte, dass es eigentlich eine Plattform ist mit Priceline, Kayak, Rentalcars.com. Also da ist schon viel drauf. Auch ein Thema, was man nie als eigentliche Plattform sehen würde. Ich habe es aber selber jetzt gerade bei meinem letzten Wochenendurlaub gesehen. Booking.com ist schon sehr stark als Plattformspiel. Ja? Und da wird da immer gar nicht so, also würde ich auch deutlich stärker einschätzen jetzt als eBay, vor allem wenn ich jetzt die Zahlen mir mal hier gesehen habe.
Ja. Aber ein anderer interessanter Kontext im Thema ist, als jetzt hier die Commerzbank und Comdirect mit und die LBBW und die BW Bank und N26 mit Google Pay gestartet haben, hat ja Flixbus sofort Google Pay Akzeptanz eingeführt. Interessant. Und wenn ich mir jetzt einfach mal strategisch anschaue, jetzt nicht aus Sicht der von PayPal, sondern aus Sicht der Banken, habe ich ja da plötzlich eine Riesenchance. Weil heute, Stand heute, habe ich als Bank das ganze Thema Digital Payment verpennt. Also Kreditkartenmarktanteil ist gefallen. Bei PayPal ist alles oder Großteil per Lastschrift. Giropay ist nett, aber spielt mit 2-3% Marktanteil keine wesentliche Rolle. PayDirect kennen wir alle bis zur Genüge, wie da die Zahlen sind. Also insofern, Banken spielen in einem Wachstumsmarkt Online-Payment de facto keine nennenswerte Rolle, dass sie da Geld verdienen. Sie sind zwar große Abwickler hintendran mit Lastschriften und Überweisungen, aber sie verdienen kein Geld. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, über Google Pay und Apple Pay mit dem Wachstum und dem strategischen Vorteil plötzlich wieder Marktanteile zu gewinnen, die ich Jahrzehnte verpennt habe und verloren habe. Mit dem Problem, dass ich mich natürlich bei Google Pay und Apple Pay, also bei Google und Apple, anbieten muss.
Ja. Ja. Man, es gibt nichts for free.
Genau. oder sind wir trotzdem weiter PayDirect gemacht und Geld.
Ja, auch das ist nicht for free. Ne? Wahrscheinlich ist es nicht for free. Wahrscheinlich ist es sogar teurer. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich so ein Mindset-Thema, sich mit so einem Player zu arrangieren, der natürlich auch eine andere Sichtweise auf den eher in dem Kontext kleinen Markt Deutschland hat, ja, als wie wenn man aus dem Markt herauskommt. Ich glaube, das ist immer nicht total simpel. Ne?
Und auch da schließt sich das Fenster. Also wenn ich jetzt einfach mal überlege, wenn PayPal mit Google gemeinsame Sache macht, dann habe ich wieder ein Problem. Weil dann wird vermutlich PayPal präferiert sein und nicht die eigene Google Pay-Karte. Und dann ist mit hinten dran wieder Lastschrift. Also insofern, auch da drängt aus meiner Sicht die Kooperation und dann so Aussagen wie von den Sparkassen nach dem Motto, Google Pay ist keine Option, ist natürlich dann nicht hilfreich.
Nee.
Jo. Müsste man mal einen Artikel drüber schreiben.
Ach, was alles in meiner müsste mal ein Artikelreihe ist. Das
ist gar nicht auch noch mal jetzt im Urlaub.
Während ich im Stau an der Grenze Richtung Bosnien stehe, könnte ich wahrscheinlich 5 oder 6 Artikel schreiben.
Ich dachte, du flüchtest vor uns.
Ja, das tue ich auch.
Mach doch den Anwalt, nimm dein iPhone, die Diktierfunktion vom iPhone und du einfach alles rein diktieren und find dann irgendjemand, der es dir abtippt.
Das ist das Problem, weil reinsprechen ist einfach, rauskriegen ist das
Problem. Ja, was meint ihr damit?
Ja. Gut.
Sind wir soweit durch?
Fand ich auch. Für heute sind wir durch. Breites Spektrum von eigenen Themen zu Google, Apple, eBay und Booking.com. Vielleicht sollte man da tat mal was zum Thema Travel und Payment machen, fällt mir gerade ein. Sicherlich auch ein Thema, das locker für einen Podcast herhält.
Absolut.
Weil es da doch viele Spezialitäten gibt, die wir noch gar nicht so richtig angeguckt haben.
Ja, und weil es in vielen Statistiken gar nicht auftaucht, weil gerade aus Sicht der Banken, wenn man die üblichen Statistiken anschaut, die in internen Bankenpräsentationen immer herumgereicht werden, das sind halt immer nur die IHI-Statistiken und da fehlt das ganze Thema Travel komplett. Also Die Bahn, die Lufthansa, Booking.com, Airbnb.
Alle weg. Fehlt. Und digital. Also Travel und digital werden ignoriert und es ist halt trotzdem nicht irrelevant. Ja? Also allein der App Store zum Beispiel.
Ja, genau.
Jo.
Gut. Ja. Ja, sind wir, wie gesagt, durch. Uns bleibt ja jetzt eigentlich nur noch allen Urlaubern einen schönen Urlaub zu wünschen. Wir hören uns ja wieder und lesen uns. Genau.
Das werden wir. Gut.
Werden wir. Jochen, willst du nochmal den Sponsoren danken?
Ja, nochmal vielen, vielen Dank den Sponsoren, dem Sponsor InnoPay. Wer übrigens noch Interesse hat, als Sponsor dazuzukommen, also wie gesagt, wir haben jetzt knapp 25.000 Plays pro Monat in einer sehr, sehr spitzen Zielgruppe im Fintech-Payment-Banking-Bereich mit einer sehr starken Affinität zu den Themen und einer sehr starken Awareness auch. der soll sich bitte gerne bei mir melden. Wir haben noch ein paar Slots bis zum Jahresende verfügbar. Ansonsten nächstes Jahr sind wir noch frei für neue Sponsoring-Slots. Und wir haben das Preis ja noch nicht erhöht. Also wir haben die gestiegene Anzahl der Podcast-Plays noch nicht ans Pricing angepasst. Also sprich, das Pricing an die gestiegene Anzahl der Podcast-Plays in den höheren Reach. Also von daher, wer Interesse hat für nächstes Jahr, vielleicht schon Budgets für nächstes Jahr plant, bitte schnell mal bei uns melden, weil da können wir noch was machen zum günstigen Preis.
Sind wir eigentlich auch von den Strafzöllen betroffen, dass wir das weitergeben?
plus 25%. Ich weiß nicht, wie du produzierst, Aluminium und Stahl, weiß ich nicht.
Wäre jetzt noch eine Gelegenheit zum günstigen Kurs.
Wenn du die 4 Milliarden Strafe der EU als Pseudostrafzoll definierst, dann mal gucken, was da kommt noch.
Es kommt alles zurück, irgendwie schon.
Genau. Gut, dann alles Gute, alles Liebe und ja, schöne gute Zeit.
Ja, und auch schönen Urlaub allen unseren Hörern, die natürlich vermutlich genauso in Urlaub fahren wie Teile unseres Teams.
Ich hatte auch eigentlich nur den Hörern einen schönen Urlaub gewünscht.
Natürlich. Alles ja. Bis dann. Okay. Ciao.
Tschüss.